Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Er hat sich zu fast allen gesellschaftlichen Vorgängen geäußert, Max Weber. Nur eines hat er nicht, ein großes Gesamtwerk geschaffen. Der Mitbegründer der Soziologie produzierte zwar eine unübersehbare Fülle von Notizen, Manuskripten und Aufzeichnungen, aber ein roter Faden war nicht zu erkennen. Erst seine Ehefrau Marianne Weber fügte nach seinem Tod die unausgereiften Fragmente zu einem Werk zusammen. Warum dieses Werk bis heute an Aktualität kaum verloren hat? Ingeborg Breuer sucht Antworten.
Max Weber versucht herauszufinden, wie es eigentlich möglich war, ein solch unmögliches Wirtschaftssystem wie den Kapitalismus, wo die Menschen leben, um zu arbeiten, statt arbeiten, um zu leben, wie das überhaupt in die Welt kommen konnte. Und dann auch noch ausgerechnet im zerstrittenen kleinen Europa.
Zu seinen Lebzeiten blieb Max Webers Werk ein Torso. Unzählige Aufsätze, vielfältigste Themen, ein roter Faden war kaum zu erkennen. Aber Hans-Peter Müller, emeritierter Professor für Soziologie an der Berliner Humboldt-Uni, hat sich auf eine Spurensuche begeben, um zentrale Überlegungen des großen Soziologen herauszuarbeiten. Zum Beispiel dazu, welche ideellen Grundlagen der Kapitalismus hat.
Max Weber versucht zu zeigen, dass bevor dann der eigentliche Kapitalismus in Gestalt der Industrialisierung sich Bahn bricht, offenkundig so etwas wie eine Ethik entstanden sein muss, die zum einen Arbeit prämiert und zum anderen aber auch Unternehmertum. Und wie sie dann später genau diese Ethik gleichsam als Steigbügelhalter für den Durchbruch des Kapitalismus gedient hat.
Das Summum Bonum dieser Ethik lautet: Der Erwerb von Geld und immer mehr Geld unter strengster Vermeidung alles unbefangenen Genießens,
schrieb Max Weber und analysierte so seine wohl bekannteste These, dass es die protestantische Ethik gewesen sei, die den Geist des Kapitalismus geformt habe. Denn für puritanische Protestanten, wie zum Beispiel die Calvinisten, war Arbeit der gottgewollte Lebenszweck.
Der Puritanismus, den Weber untersucht, wollte nicht den Kapitalismus schaffen, sondern eine rein religiöse Lebensführung. Und justamente diese rein religiöse Lebensführung, nämlich dass man, um sein Seelenheil zu garantieren, hart arbeiten muss, genau das hat den Kapitalismus möglich gemacht.
Ökonomischer Erfolg als Resultat dieser Arbeit wurde von den strengen Protestanten als Zeichen gedeutet, dass Gott es gut mit einem meint. Allerdings hatte der Erwerb von Geld und Reichtum einen gar nicht gewollten Nebeneffekt. Denn allmählich begannen die materiellen Güter eine unentrinnbare Macht über den Menschen zu erlangen.
Das heißt, irgendwann kaufen sich dann die holländischen Kaufleute von ihren asketisch erwirtschafteten Überschüssen natürlich dann doch Pelze und Bilder, auf denen diese Pelze dargestellt sind. Ja? Und so kommen wir allmählich in eine Welt hinein, in der dann dieses streng asketische religiöse Motiv sich ganz allmählich zurückzieht.
Erläutert Jürgen Kaube, Mitherausgeber der FAZ und Verfasser einer Biografie über Max Weber.
Es ist eine Jahrhundertfigur. Jemand, der auf sehr vielen Gebieten tätig war und der ein unglaublich abwechslungsreiches Leben geführt und auch durchlitten hat.
1864 wurde Max Weber geboren, kurz vor der Gründung des Deutschen Kaiserreichs. Und als er am 14. Juni 1920, also vor 100 Jahren, starb, da war der Kaiser schon im Exil. Dazwischen eine Zeit der Epochenbrüche.
Er kommt eigentlich auf eine Welt, in der sich das Deutsche Reich konsolidiert, gründet, imperiale Bestrebungen hat, die Bismarck-Zeit, könnte man sagen. Und es ist gleichzeitig natürlich auch die Zeit, in der Debatten darüber geführt werden, ist Deutschland eigentlich noch ein Agrarstaat oder ist es ein Industriestaat, was es ganz offenkundig wird. Die technische Entwicklung schreitet rasant voran, die Urbanisierung, die Gesellschaft hat eine unglaubliche Dynamik und kommt in eine Zeit hinein, in der er und seine Schicht, aus der er kommt, das Bürgertum, das Großbürgertum, die Vorstellung hat, es geht mit dieser Schicht aufwärts. Und dann erfährt er eigentlich, dass die Geschichte dann doch nicht mit dem Bürgertum ist. Dass die Revolution in Russland, die bürgerliche, scheitert und die kommunistische ist erfolgreich.
Max Webers Blick ist aber nicht nur auf seine eigene Zeit gerichtet. Er fragt sich, wie sich die westliche Welt zu dem entwickeln konnte, was sie heute ist.
Welche Verkettung von Umständen hat dazu geführt, dass gerade auf dem Boden des Okzidents und nur hier Kulturerscheinungen auftraten, welche doch in einer Entwicklungsrichtung von universeller Bedeutung und Gültigkeit lagen.
Max Weber kam zu dem Schluss, dass das europäisch-amerikanische Gesellschafts- und Wirtschaftsleben durch und durch rationalisiert sei. Wissenschaft und Technik hätten die Welt entzaubert, sodass sie berechenbar und beherrschbar geworden sei. Dieser okzidentale Rationalismus ist für Weber die zentrale Voraussetzung für alle Entwicklungen der Moderne. Professor Dirk Käßler, emeritierter Soziologe an der Uni Marburg und Max Weber-Kenner.
Es geht darum, dass in der Wissenschaft, in dem Recht, in der Musik, in der Staatsverwaltung, in der Politik, in jedem nur denkbaren Bereich zunehmend mehr Prozesse der Rationalisierung und der Bürokratisierung zu verzeichnen sind. Und etwas, was also in Westeuropa, Nordeuropa anfing, nach seiner Vision verbreitet sich das zunehmend mehr dann erstmal transatlantisch, also in den Vereinigten Staaten von Nordamerika, und von dort aus allmählich über den ganzen Globus.
Und solche rationalen Grundsätze, so Hans-Peter Müller, dessen Buch Max Weber, eine Spurensuche, Ende Juni erscheint, seien dann besonders günstig für die dynamische Entwicklung des Kapitalismus gewesen.
Kapitalismus ist nicht gleichbedeutend mit Geldgier und Streben nach Gewinn. Diese ökonomische Einstellung hat es wahrscheinlich in der gesamten Menschheitsgeschichte gegeben, sondern was Weber so faszinierend findet, dass durch die Trennung von Familie und Betrieb und natürlich auch durch die Erfindung der doppelten Buchführung tatsächlich so etwas wie eine rationale Kalkulation von Gewinn und Verlust möglich wurde und diese Art von wirklich rationaler Nutzenkalkulation auf der Basis kontinuierlicher Erwirtschaftung von Gewinn. Das macht für ihn das Wesen des okzidentalen Kapitalismus aus.
Sein eigenes Leben zu rationalisieren gelang Max Weber allerdings nie. Auch nicht seine Arbeit. Zwar promovierte er früh mit 25 Jahren, die Habilitation folgte 3 Jahre später, dann Professuren in Berlin, Freiburg, Heidelberg, doch auch, wenn er exzessiv arbeitet. Alles, was er zu Papier bringt, bleibt unausgereift.
Von seiner Promotion und der Habilitation einmal abgesehen, gibt es keine Monographien von ihm zu Lebzeiten. Es gibt Aufsätze, die er in rascher Folge nach 1904 publiziert. Aber die ganze Sache rundet sich nicht zu einer Gesamtdarstellung.
Jürgen Kaube nennt ihn in seiner Biografie einen völlig erschöpften mit exzessiver Lebensführung.
Wenn man seine Ernährungs- und Trinkgewohnheiten näher betrachtet, die waren immens. Er war Burschenschaftler, also er ging praktisch durch eine Schule des Trinkens. Er war geradezu manisch, was das Arbeiten angeht. Er war enthaltsam lange Zeit seines Lebens, was Sexualität angeht, und das aber als ungeheures Leiden und Belastung erfahren hatte. Er hatte ja einen Nervenzusammenbruch, der ihn 3 Jahre komplett fast aus allen wissenschaftlichen und sonstigen Aktivitäten herausnahm. Es drohte zeitweise, dass er einfach in Nervenkliniken verschwindet. Also die ganzen Probleme, Schlaflosigkeit, Überreizung, Neurasthenie, wie man damals sagte.
1903 gibt Max Weber seine Professur auf, lebt seither von den Zinserträgen seiner reichen Familie. Er publiziert aber weiterhin. Eine Frage, die ihn beschäftigt: Wie gelingt es einem Staat, seinen Herrschaftsanspruch durchzusetzen, sodass die Bürger sich dessen Gesetzen unterwerfen? Galt in vormodernen Gesellschaften die vermeintlich natürliche Ordnung, dass der Untertan dem König gehorchte, überwiegt in modernen Gesellschaften die Herrschaft des Gesetzes. Man gehorcht einem für alle verbindlichen, unpersönlichen System von Regeln, das von einem Verwaltungsstab geführt wird. Es herrscht die Bürokratie, die nach Max Weber alle Individualität tötet.
Was nun Weber besonders umgetrieben hat, war die Angst, dass die gesamte Welt bürokratisiert werden würde. Vor allem im Sozialismus, den sah er als Bürokratisierung auf erweiterter Stufenleiter, weil hier politische und wirtschaftliche Macht fusioniert werden.
Manchmal versuchen die Menschen aber, dieser bürokratischen Erstarrung der Welt zu entkommen. Gerade in Krisenzeiten könne das Charisma einer Person Autorität verleihen. Hinter einer solchen Person versammelten sich dann die Menschen, um die etablierte Herrschaft umzustürzen. Das klingt von heute her bedrohlich. Denkt man an so unheilvoll charismatische Gestalten wie Hitler oder Stalin. Hans-Peter Müller verweist allerdings darauf, dass Weber im Gefolge der Französischen Revolution auch eine charismatische Verklärung der Vernunft von Werten der Aufklärung in Betracht zog.
Denken Sie nur an die heutigen Ideale, die sind fast alle menschenrechtsbasiert, dass tatsächlich so eine Institution wie die Menschenrechte auch eine charismatische Gestalt annehmen kann. Aber im gleichen Atemzug warnt er vor einer Verklärung dieser Menschenrechte. Denn es gibt keine kosmopolitische Gesellschaft, es gibt keinen Weltstaat, der diese Menschen als Bürgerrechte sichern könnte.
Es gibt aber noch ein weiteres Charakteristikum der Moderne, das Max Weber beschreibt. Seit Nietzsches Verdikt vom Tod Gottes war ja der eine große Sinn, die klare Unterscheidung zwischen Gut und Böse, zwischen richtig und falsch, hinfällig geworden.
Also das, was die Religion einstmals versprochen hat, die große Einheit, die Integration, den Zusammenhalt, die im Grunde genommen einheitliche Lebensführung, das ist in der Moderne ein für allemal vorüber.
In der Moderne konkurrieren unterschiedlichste Wertideen miteinander. Der Wissenschaft geht es um Wahrheit, der Kunst um Schönheit, der Wirtschaft um Rentabilität, der Ethik um Gerechtigkeit, der Erotik um Leidenschaft. Doch keiner dieser Werte kann Vorrang vor den anderen beanspruchen. Wir haben heute gelernt, mit einem solchen Wertepluralismus umzugehen. In der Zeit Max Webers war dieser Polytheismus der Werte eher ein Skandal.
Werte sind stets und ständig umkämpft und jeder Wert versucht natürlich für sich zu reklamieren, dass er der wichtigste ist. Das hat natürlich enorme Folgen, denn etwa auf der Ebene der menschlichen Lebensführung, dass Menschen selber sich ihren eigenen Wertekanon, also das, was sie idealiter in ihrem Leben erreichen wollen, selbst erarbeiten müssen. Sich also sozusagen selber ein individuelles Gesetz geben müssen. Also ein Gesetz, was nur für einen Menschen zutrifft.
Ein hochindividuelles Gesetz zur eigenen Lebensführung gab sich schließlich auch das Ehepaar Weber. Max Weber entdeckt nämlich im reifen Alter die Leidenschaft. Außerehelich. Gemeinsam kommen die Eheleute zu dem Schluss,
dass die verantwortungslose Erotik des Sinnenglücks wertvolle Lebenskräfte zu steigern vermöchte.
Es bahnt sich eine Affäre, eine Liebe an zu Else von Richthofen, einer Frau, der damals ganz Heidelberg zu Füßen liegt. Sie ist in seiner Nähe, akademisch. Sie sind befreundet, auch befreundet mit der Gattin von Max Weber. Und dann wird sie die Geliebte seines Bruders. Aber trotzdem hört das nicht auf, dass Weber eigentlich diese Frau verehrt. Und es kommt ganz spät dann sozusagen zu so einer Art Lebensglück, nachdem er zuvor eine andere Geliebte hat, eine Schweizer Pianistin. Dies alles mit Duldung durch die Frau. Und einmal dann so eine Formulierung ganz am Ende des Lebens findet, dass sie sagte, er habe eine ganze Welt für sie erschlossen. Warum solle sie ihm das verweigern, nur weil er dieses Erleben nicht mit ihr haben könne?
Anfang Juni 1920 erkrankt Max Weber an einer Lungenentzündung, ausgelöst durch die spanische Grippe. Medizinisch war das der Grund für seinen Tod am 14. Juni 1920. Allerdings, meint Jürgen Kaube,
also ich würde sagen, es war sicherlich auch einfach Entkräftung. Die ganzen Anstrengungen, er hat vieles durchlitten und es waren schwierige Zeiten für alle. Ich glaube, da war physische Substanz einfach auch nicht mehr da.
Nach seinem Tod ordnet Marianne Weber die unzähligen Schriften, unvollendeten Manuskripte und Aufzeichnungen Max Webers zu einem Werk, veröffentlicht eine Biografie ihres Mannes. Für ihre Herausgebertätigkeit wurde ihr 1922 sogar die Ehrendoktorwürde der Universität Heidelberg verliehen. Dirk Kessler.
Marianne Weber, unmittelbar nach seinem Tod, setzt sich an seinen Schreibtisch, der nun ihr Altar, wie sie es selber nennt, geworden sei. Und dort baut sie aus dem, was da in den Schubläden liegt, ein Werk. Und die Bücher, über die wir heute reden, sind das Werk Marianne Webers. Wir müssen uns im Wesentlichen auf die Fassungen verlassen, die Marianne Weber aus dem hinterlassenen Werk, das aber eben unvollendet war, gestaltet, konstruiert hat.
Zweifellos ist Max Weber heute ein Klassiker der Soziologie. Aber ist er nur ein Klassiker? Historisch interessant, zu Gedenktagen ans Licht geholt, um ihn dann wieder in den Archiven der Geschichte verschwinden zu lassen? Oder kann man an seine Analysen anknüpfen, auch wenn sie in unserer fortgeschrittenen Moderne weitergedacht werden müssen?
Er hat sowas wie eine Dauerkonjunktur und das hat was damit zu tun, dass er in so unglaublich vielen Bereichen tatsächlich die Spuren gelegt hat, auf denen wir heute noch wandeln. Nicht? Also um es vereinfacht zu sagen, nicht? Solange das wirtschaftliche Spiel kapitalistisch gespielt wird, solange das politische Spiel demokratisch erfolgt und solange das kulturelle Spiel auf der Basis des Individualismus erfolgt, solange wird auch Max Weber absolut zentral bleiben, weil er sowohl die Vorzüge, aber als auch die enormen Probleme einer solchen Gesellschaftsformation hervorragend herausgearbeitet hat.